Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau zählt zu den international führenden Referentenagenturen mit 20 Büros weltweit. In unserem Podcast möchten wir Ihnen unsere Referenten, Redner, Moderatoren in einem persönlichen Gespräch vorstellen. Weitere Informationen zu den einzelnen Persönlichkeiten finden Sie auf unserer Website. Zum Beispiel finden Sie dort Rednerprofile oder auch Videos. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn auch abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Weitere Informationen dazu finden Sie auch bei uns auf der Website unter londonspeakerbureau.de/podcast.
Herr Oettinger, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Herr Oettinger, Sie waren ungefähr 30 Jahre lang in führenden Positionen in der Politik und haben dann zu Ende 2019 Ihren Abschied aus der aktiven Politik erklärt, haben ganz bestimmt eine ganze Reihe von neuen Freiheiten, insbesondere auch viel mehr Zeit gewonnen. Wie beschäftigen Sie sich jetzt am liebsten in dieser Zeit, wo Sie sozusagen viel mehr Möglichkeiten haben als vorher?
Es gab, lieber Herr Festring, bei mir ja ein Leben vor der Politik. Ich war als Rechtsanwalt Geschäftsführer einer Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung und habe dort mit Vater, Bruder und Partnern gearbeitet, beratend gearbeitet, auch als Prüfer gearbeitet. Und ich wollte nach der Politik nicht in Ruhestand gehen, sondern erneut beratend tätig werden. Deswegen haben meine Lebensgefährten und ich eine Consulting-Firma gegründet. Wir beraten größere Mittelstände. Daneben bin ich in einigen Gremien als Beirats- oder Aufsichtsratsmitglied und in normalen Zeiten gerne auch als Redner, zum Teil ehrenamtlich für die CDU oder für irgendeinen Sportverein und zum Teil auch als Redner, der über London Speaker vermittelt.
Und fiel das so ein bisschen schwer, von der Politik Abschied zu nehmen? War da ein bisschen Wehmut dabei, als Sie dann Ihren Schlüssel abgeben mussten?
Es wäre schlimm, wenn dem nicht so wäre. Ich war sehr, sehr gerne in Brüssel. 10 Jahre lang. Ich war davor 26 Jahre in der Landespolitik in Baden-Württemberg. Das heißt, das war ja kein Job, das war der Lebensmittelpunkt. Aber ich habe schon vor 3 Jahren gesagt, dass ich geordnet raus will. Ich habe so viel erlebt, wie Menschen in Amt und Würden abgewählt wurden oder ihr Amt zurückgeben mussten oder es Skandale gab oder die Menschen sagten, wann geht denn der endlich? Deswegen war mir es immer ein Ziel, selbst gewählt gehen zu können, zu entscheiden, wann ich gehe. Und das war eben dann vor einem Jahr. Und ich habe mich darauf vorbereitet. Ich bleibe politisch. Ich habe auch viele Freunde aus der Politik. Ich gehe auch gerne nach Brüssel weiterhin, nach Berlin weiterhin, nach Stuttgart weiterhin. Aber ich bin froh, denn jetzt bin ich gerade noch jung genug und toi, 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 gesund, um den Neustart in der Privatwirtschaft nochmals zu wagen.
Also Sie sagen das so im Nebensatz, ich habe mich darauf vorbereitet. Wie bereitet man sich denn auf so einen Schritt vor? Ich meine, viele Leute gehen in Ruhestand, sind froh, dass sie für den Rest ihres Lebens Geld haben, was vom Staat überwiesen wird. Aber wie bereitet man sich oder wie haben Sie sich vorbereitet, dass Sie sagen, so, das ist mein Leben nach der Politik?
Ich habe sofort, nachdem ich in Brüssel fertig war, Gespräche geführt, mir auch Rat eingeholt. Einer meiner wichtigsten Ratgeber ist Matthias Wiesmann geblieben. Der begleitet mich seit 40 Jahren. Junge Union, CDU, deutsche Politik, Baden-Württemberg. Ich habe andere Freunde, Mitglieder von Vorständen, von DAX-Unternehmen. Und die wissen genau meine Stärken und meine Schwächen. Und haben deswegen guten Rat gegeben. Und dem bin ich dann auch gefolgt und so entstanden rasch Verbindungen und es gab Anfragen zur strategischen Beratung, Mitglied eines Beirats, eines Aufsichtsrats zu werden. Und trotz der Pandemie, die ja alles erschwerte und alles auch verzögerte, habe ich jetzt einen gefüllten Tagesplan, aber ich habe sonntags frei.
Sie erwähnten jetzt ein paar Personen schon. Es gibt ja diesen Spruch, wenn du Parteifreunde hast, brauchst du keine Feinde. Stimmt der für Sie auch? Ich meine, Sie haben ja explizit schon einige ausgenommen, die ganz bestimmt nicht zu den Feinden gehören. Aber ist da was dran?
Das Leben besteht aus Freundschaft und auch aus Gegnern. Aus Wettbewerb, aus Konkurrenz und auch aus Attacken. Das gilt beim wirtschaftlichen Leben. In der Industrie, schauen Sie mal in diesen Tagen VW an, das gilt beim DFB, es gilt in der CDU und auch bei den Grünen. Aber ich kann nur sagen, ich habe ab den ersten Tagen 1975 einige Freunde aus der Politik, die bis heute meine Freunde geblieben sind. Und wenn wir uns treffen zum Bergwandern, dann spricht man nicht über Politik. Dann spricht man über Fußball, über Skat, über die Kinder, über Küche und Keller, über gute Weine. Und deswegen, Parteien sind nicht das Paradies, aber Parteien sind ein Spiegel der Gesellschaft Nicht besser und nicht schlechter.
Also es gibt ja diese legendäre Freundschaftsunion, den Andenpakt, wo Sie ja quasi Mitbegründer sind. Das heißt, da gibt es, inzwischen ist es ja kein Geheimnis mehr, dass es den mal gegeben hat oder möglicherweise auch immer noch gibt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist der tatsächlich entstanden?
Ich bin nicht Mitgründer, da bin ich zu jung dafür. Aber es war damals der Bundesvorstand der Jungen Union Deutschlands. Und die flogen über die Anden und hatten ein hartes Programm. Viele, viele Termine in Santiago, in Buenos Aires, in Brasilia. Und dann haben sie einen Pakt für Lebensqualität über den Anden im Flugzeug geschmiedet. Und da sind dann andere wie Roland Koch, Christian Wulff oder auch ich hinzugekommen. Diesen Pakt gibt es bis heute. Die meisten sind im Ruhestand oder weit weg von Amt und Mandat, weit weg von der Politik. Aber wir beraten uns gegenseitig, wir mögen uns. Wir bringen ein Abendessen im Jahr in Berlin und einen Ausflug in eine europäische Hauptstadt. Und für mich ist dieser Kreis von Freunden ein großer Gewinn und auch unsere Lebenspartner und Frauen sind dann gerne dabei.
Wenn Sie jetzt mal so zurückblicken, Sie haben ja wirklich sehr, sehr viel erlebt. Sie haben sehr viel mitgestaltet. Was ist für Sie so ein Top-Highlight, wo Sie sagen, da war ich entweder auf mich selber besonders stolz oder da habe ich was ganz Besonderes erreicht?
Ich war nach dem Fall der Mauer ein Vierteljahr im Bezirk Chemnitz. Da wurden die Bezirke und die dann späteren neuen Länder eingeteilt und Partnerschaft Baden-Württembergs war Sachsen. Und ich war im Bezirk Chemnitz, habe im Hotel direkt gegenüber der Karl-Marx-Büste geschlafen und habe dort die CDU beraten, auch beim Wahlkampf beraten. Das war sehr, sehr prägend. Das war eine Goldgräberstimmung einerseits und zum Zweiten war es beeindruckt, Menschen in meinem Alter mit ganz anderem Lebenslauf plötzlich als Gesprächspartner, als Freunde oder als Konkurrenten oder als Kritiker zu haben. Und wenn man in diesen Tagen sieht, wie stark sich Deutschland verschulden muss, um die Pandemie zu bekämpfen und dies zu finanzieren. Ich bin schon ein bisschen stolz darauf, dass die Schuldenbremse im Grundgesetz von der Föderalismuskommission, die ich gemeinsam mit dem verstorbenen Peter Struck leiten durfte, dass die Schuldenbremse letztendlich zu der guten Haushaltslage von Bund und Ländern und Gemeinden geführt hat, von der wir uns heute Schulden leisten können, weil wir trotzdem eine AAA-Bonität haben, ein gutes Rating haben und Deutschland als kreditwürdig gilt.
Und da haben Sie anscheinend mitgewirkt, damals schon.
Da war ich der Vorsitzende, gemeinsam mit Struck. Das war eine Bund-Länder-Kommission. Struck für die Bundespolitik, ich für die 16 deutschen Länder als Regierungschef von Baden-Württemberg. Das war 2007, 2008 und 2009.
Also Sie haben jetzt schon auch ein paar andere Namen erwähnt. Interessant ist, glaube ich, zu erfahren, hat es eigentlich bei Ihnen zu Hause mit Ihrem Vater schon Streit gegeben, weil der war ja, glaube ich, in der FDP. Sie haben sich dann der CDU angeschlossen. Gab es da große Gegensätze oder haben Sie viel politisch zu Hause diskutiert?
Das haben wir. Wir haben viel über Politik gesprochen. Ich habe zu meinem 13. Lebensjahr ein Spiegelabonnement zum Geburtstag bekommen, aber mein Vater war mein wichtigster Ratgeber und Mentor. Ich war mit 14 Jahren stramm auf Che Guevara-Kurs, aber habe dann zu Beginn des Studiums Matthias Wissmann in Tübingen erlebt, habe dann bewundert, wie Kurt Biedenkopf als Generalsekretär die CDU 1972 erneuerte. Und deswegen ging ich zur Jungen Union und das war kein Gegensatz. Mein Vater war mein wichtigster Freund und Ratgeber und ich habe von ihm enorm viel gelernt für den Beruf, für den Lebenslauf und auch für die Politik.
Also das heißt, er hat Sie letztendlich in die Politik gebracht sogar. Das, also mit 13 schon ein Spiegel-Abo heißt ja tatsächlich auch, da politische Aufmerksamkeit zu erregen bzw. sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Das ist ja schon ein ganz guter Grundstein. Also die meisten fangen ja erst an, wenn sie, 16, 17, 18 sind, sich auch wirklich für Politik zu interessieren.
Mein Vater hat mich für Politik und für Geschichte gewonnen. Ich war früh interessiert, habe von ihm viel über 18. bis 19. Jahrhundert erfahren, wenig über den Zweiten Weltkrieg, wo er vor Moskau stand. Aber wir haben eigentlich ständig nach der Tagesschau am Sonntag über politische Fragen gesprochen und so wurde ich dann auch Schülersprecher im Gymnasium und so kam auch der Weg dann früh in die Junge Union und mein Vater war Stadtrat in Ditzingen, dort haben wir gewohnt. Und ich bin dann mal später auch dort Mitglied des Gemeinderats geworden.
Also Sie hatten ja sogar selber die Junge Union mitgegründet, glaube ich, ne?
Ja, ich habe mit 3-4 Sportfreunden und 2-3 Schulkameraden die Junge Union in Ditzingen im Herbst des Jahres 1975 gegründet.
Dann machen wir mal einen großen Sprung, dann sind Sie später Ministerpräsident geworden. Und wie man sagen, also ich glaube, man kann sagen, ein nicht unerfolgreicher Ministerpräsident, der Sie dann für höhere Wahlen auch nach Brüssel qualifiziert hat. Sie sind zunächst als Energiekommissar eingestiegen im zweiten Kabinett Barroso. Wie sind Sie denn gerade zu diesem Ressort gekommen? Also war das Ihr, wie kommt man überhaupt zu so einem Ressort? Wird man vorgeschlagen oder sagen Sie, ich bin besonders interessiert und ich kenne mich sehr gut in dem einen oder anderen Bereich aus und dazu bin ich prädestiniert?
Also ich bin mit Leib und Seele Baden-Württemberger. In Stuttgart geboren und aufgewachsen, aber ich bin Baden-Württemberger und ich mag gerade Mannheim, Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, den Schwarzwald sehr. Ich habe mich nicht beworben, aber da kam ein Anruf der Kanzlerin, es war im Oktober 2009, damals war Deutschland in der Pflicht, einen Kommissarskandidaten vorzuschlagen. Ich habe es eine Nacht überlegt und dann habe ich es gemacht und ich habe es eigentlich nicht bereut. Ich bin Baden-Württemberger geblieben, aber habe in Brüssel und Luxemburg, in Straßburg enorm viel an interessanten Leuten und spannenden Themen, an multikulturellen Fragen erfahren dürfen. Und als ich dann von der Bundesregierung vorgeschlagen war, hat mich Herr Barroso eingeladen zu einem Gespräch. Der Kommissionschef, und er war Kommissionschef und blieb es ja auch in der zweiten Periode, 2009 bis 2014, ist verantwortlich für die Dossiers. Er hat mit mir 3-4 Dossiers besprochen, er hat meine Vita gekannt, er wusste, ich bin wirtschaftspolitisch affin. Ich hatte im Energiesektor mit der Fusion von EVS und Badenwerk und den Neckarwerken und dem Verkauf von Aktien an die Franzosen viel auch in der Landespolitik zu tun gehabt. Und deswegen war dann am Ende des Gesprächs seine Aussage, hör zu, das Energiedossier könnte ich dir übergeben. Und da damals ja Energie und das Thema Versorgungssicherheit, das Thema Infrastruktur, die Europäisierung der Energiepolitik, auf dem Weg zur Energieunion gerade begonnen hat und daneben auch das Thema Klimaschutz an Bedeutung gewonnen hat. Fand ich spannend, habe es gerne gemacht und habe dann 5 Jahre dort auch mit einem tollen Team arbeiten dürfen.
Und dann ging es weiter mit der Digitalisierung. Sie wurden dann Kommissar für Digitalisierung oder Digitalkommissar, ich weiß nicht, wie der Titel offiziell heißt. Wie hilfreich ist dann so eine Bemerkung Ihrer Parteifreundin? Ich nenne jetzt einfach den Namen, auch Anja Karliczek, die sagt, wir brauchen ja kein Web an jeder Milchkanne. Wo Sie wahrscheinlich sagen, ich kenne so viele landwirtschaftliche Betriebe, wenn nicht da, wo dann?
Die Ministerin Karliczek ist eine tolle Frau, aber die Aussage war falsch. Egal ob für Industrie 4.0 oder für das autonome Autofahren oder für Platooning, Lastkraftwagen im Konvoi, um Strom oder um Benzin zu sparen, Diesel zu sparen oder die medizinische Begleitung von Menschen über digitale Datentransfers oder aber das Thema moderner Ackerbau, moderne Landwirtschaft mit Sensorik, mit Photonik, mit zielgenauer Ausbringung von Saatgut, von Herbiziden, Pestiziden, Fungiziden. Wir brauchen, es darf eigentlich keinen Quadratmeter, der nicht angebunden ist, mehr geben. Wir brauchen die Latenz, wir brauchen die hohe Geschwindigkeit, wir brauchen 5G und Glasfaser. Und deswegen sind die Milliarden, die jetzt investiert werden, gut investiert. Ich habe immer gesagt, man kann im ländlichen Raum lieber ein Schlagloch akzeptieren, als ein Funkloch akzeptieren. Schlaglöcher halten die Stoßdämpfer aus. Aber Funklöcher verderben das Geschäft.
Aber wie erklären Sie dann Ihrem Kollegen aus Griechenland und insbesondere aus Lettland oder aus Estland, dass sie in Deutschland im Zug nicht telefonieren können oder dass das Internet zusammenbricht oder dass sie mal einfach genau diese von Ihnen genannten Funklöcher ertragen müssen?
Es wird bei der Bahn besser. Ich fahre ja viel Bahn mittlerweile. Es wird besser, aber es ist noch nicht gut genug. Deutschland hat früh in Kupferdioxalkabel investiert. Das war die alte Technik. Und da hat man eben lange gesagt, wir haben ja die Infrastruktur, die wird schon ausreichen. Glasfaser ist teuer, wir stellen es zurück. Und in der Tat, die Länder wie Estland oder auch Litauen, die haben die Gnade der späten Geburt. Die konnten ja nicht in den 1980ern investieren, wie wir. Die haben investiert, als sie Mitglied der Europäischen Union wurden, 2005. Sind deswegen jetzt uns weit voraus. So wie die Straßen- und Schienenwege in den neuen Ländern Deutschlands besser sind als in Westdeutschland, ist eben auch die Infrastruktur der Länder, die später begonnen haben, auf dem neuesten Stand. Und wir in Deutschland haben noch immer den Nachholbedarf.
So, also ich meine, ich möchte ja nicht, dass Sie irgendwelche Parteikollegen oder wen auch immer anklagen, aber das ist ja ein ewig junges Thema. Das ist ja ein geflügeltes Wort, wenn man im Zug sitzt und einen Telefonanruf annimmt, dass man den eigentlich jeden begrüßt. Ich weiß nicht, wie lange die Verbindung hält. Ich sitze gerade im Zug. Damit können Sie ja nicht zufrieden sein. Woran hapert es denn tatsächlich? Also ich meine, das ist ja keine Sache, die ist jetzt in den letzten 3 Jahren, noch nicht mal in den letzten 5 oder 8 Jahren entschieden, sondern da hinken wir ja um Jahre hinterher. Das ist doch in der Digitaltechnik fatal im internationalen Vergleich.
Ja, das stimmt, aber die Aufholjagd hat begonnen. Wenn man in diesen Tagen sieht, egal ob Deutsche Telekom, Vodafone oder Telefonica, O2, es wird viel investiert. Und es gibt vor allen Dingen auch kommunale Aktivitäten, Landkreise, Gemeindeverbünde, Stadtwerke investieren. Es gibt auch Geld aus Brüssel und Berlin. Ich möchte behaupten, spätestens 2024 wird Deutschland ein Datenübertragungsnetz haben, das allen Anforderungen genügt.
Also sprich auf 5G-Standard.
5G ist der Standard und der kommt jetzt auch. Und noch vor kurzem haben die Telekom-Operator gesagt, wir brauchen das Glasfaser, aber den letzten Meter, den behalten wir mit Kupfer. Und genau dies ändert sich jetzt. Es kommen auch immer mehr Haushalte bis hin in die Wohnung, in den Genuss von Glasfaser, was auch für alle Dienste notwendig ist.
Also das Ressort, was Sie in Brüssel dann inne hatten, was vielleicht auf den ersten Blick am wenigsten sexy klingt, aber was sicherlich mit am wichtigsten ist, ist das dritte, was Sie dann bekleidet haben, der Haushalt. Da haben Sie doch also über sehr, sehr viel Geld mitbestimmt, beziehungsweise konnten da das beeinflussen. Da ist ein Thema ein ewig junges, nämlich der Agrarhaushalt. Wie erklären Sie Leuten heutzutage, dass viel, viel mehr Geld in Agrar als in Digitalisierung auf europäischer Ebene investiert wird? Also nach letzten Zahlen, die ich jetzt kenne, ist es ja ca. 35% des EU-Haushaltes geht nach wie vor in die Agrarwirtschaft.
Es waren mal 70%, weil die Agrarpolitik war die erste voll vergemeinschaftete Politik der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Und klar ist, wenn Sie im Schwarzwald Bauer sind oder auf schlechten Böden in der Region Schwäbische Albwirtschaft, können Sie mit dem Verkauf Ihrer Ackerprodukte und der Veredelung nicht konkurrieren, nicht überleben. Und da der Landwirt zugleich auch Landschaftspfleger ist und ganz konkrete Auflagen hat, zum Thema Einbringung von Düngemitteln, zum Thema Boden- und Grundwasserschutz, ist diese Vergütung notwendig. Allerdings, was mich ärgert, ist, dass mein Haushaltsrahmen für die Jahre 2021 fortfolgende 5% Kürzungen vorgesehen hat. Und genau die wurden jetzt wieder zurückgenommen. Und für Horizon Europe, also Forschung, und Digital Europe, also digitale Technologien, Supercomputer-Infrastruktur, wurden unsere erhöhten Ansätze wieder reduziert. Und deswegen ist die Kritik berechtigt, der europäische Haushaltsrahmen ist nicht genügend zukunftsfähig.
Also das ist natürlich auf einer Ebene von, wenn man mit 27 Staatschefs spricht oder dann eben auch mit den Fachministern, ist es immer ein Kompromiss, der auf europäischer Ebene gefunden werden muss, das ist ganz klar. Aber wie weit hat denn schlussendlich die europäische Ebene unmittelbaren Einfluss auf die nationale? Brüssel kann ja nicht Berlin vorschreiben, ihr dürft da kein Geld investieren.
Berlin investiert wenig. Die Mittel sind weitgehend europäische Mittel. Es gibt dann nur von Zeit zu Zeit in Notfällen auch nationale Mittel. Aber die Förderung pro Hektar ist eine europäische Aufgabe. Nur leider haben die Mitgliedstaaten im Rat nicht den Mut gehabt, Kürzungen, die die Juncker-Kommission, die ich vorgeschlagen habe, auch zu akzeptieren. Am Ende haben sie die Kürzungen zurückgenommen, zu Lasten der Zukunftsprogramme wie Horizon oder Digital Europe.
Wir wechseln mal das Thema, weil Sie stehen ja für eine ganze Reihe von Äußerungen, die in der Öffentlichkeit dann auch zum Teil Erheiterung und zum Teil Verärgerung und Empörung hervorgerufen haben. Also ich will gar nicht ins Detail gehen, weil die meisten Leute finden ja gut, dass Politiker auch mal Klartext reden und den Leuten aus der Seele sprechen. Wenn es dann soweit ist, dann fliegt Ihnen das manchmal um die Ohren. Sie hatten einen ordentlichen Shitstorm das war im Jahr 2018, glaube ich. Da ging es um das China-Geschäft, um das ganz vorsichtig zu sagen. Wenn man so angefeindet wird, wie gehen Sie damit um? Also das ist ja, das perlt ja nicht einfach so ab, aber das ist doch ganz schön heftig. Also dass mal eine Bemerkung rausrutscht, das ist das eine, dass ein professioneller Politiker das macht, das andere, aber Dann kommt sozusagen der Shitstorm in voller Gewalt. Wie gehen Sie damit um?
Es gibt ja in Brüssel die Line to Take. Keine Veranstaltung, wo Sie nicht von Ihrem Apparat, Ihrem Kabinett eine Line to Take bekommen. Line to Take. Allein dies sagt schon, was eigentlich gewünscht ist. Man muss ein Sprechautomat sein. Man sollte nicht sagen, was irgendwo anstößt. Und ich habe die Line to Takes zwar gelesen, aber nie als Sprechzettel genutzt. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich frei spreche. Ich will wissen, wie ist die Atmosphäre im Saal. Ich will den Vorredner gehört haben. Ich will da nichts ablesen, was nicht reinpasst. Ich will die Resonanz im Saal spüren. Ein Raunen, ein Krummeln, Beifall. Und ich will authentisch sein. Und ich will niemanden beleidigen. Aber ich habe mir angewöhnt, dass ich auch relativ zugespitzt und gleich provokativ sprechen will. Ich habe es überlebt. Klar ist, wenn Sie irgendwo mit zu den Chinesen sagen, Schlitzauge oder Schlitzohr, dann kommt ein Shitstorm. Der ist gnadenlos. Dann kommt die Sittenpolizei. Dann kommen anonyme Beleidigungen. Das geht einem schon unter die Haut. Soll keiner sagen, dass man dann nach Jahrzehnten der Politik so dickhäutig ist, dass man es gar nicht mitbekommt. Bekommt man mit. Und vor allen Dingen, wenn man dann einen heranwachsenden Sohn hat, der dann sofort anruft oder sofort mitteilt, Papa, die Lage ist schwierig, da kommt eine Welle auf dich zu, geh in Deckung oder wehr dich oder Mama oder die Lebensgefährtin oder mal früher meine Mutter. Das heißt, ich selber bin Profi, ich werde dafür bezahlt. Ich muss auch Kritik einstecken und auch die Kraft haben, mal um Entschuldigung zu bitten. Habe ich auch zweimal gemacht. Aber mir tut es dann eher weh um die, die leiden, weil sie mir verbunden sind, mit mir fühlen, mit mir leben und im Grunde genommen darauf viel weniger vorbereitet sind, als ich es sein musste. Das Gute ist in der heutigen Zeit, ein Shitstorm kommt schnell und geht wieder. Ein kritischer Leitartikel vor 30 Jahren, der blieb haften. Aber heute kann man sagen, die Zeitung von gestern oder der Tweet von heute Morgen ist innerhalb von wenigen Stunden Vergangenheit.
Wobei man ja auch sagen muss, das Netz vergisst ja auch nichts mehr. Also der Shitstorm von vor 3 Jahren oder von vor 10 Jahren, der lässt sich jederzeit auch wieder abrufen und rückverfolgen. Also von daher, ja, der Leitartikel blieb auch, aber alles, was jetzt im Netz einmal hinterlegt ist, das verbleibt da ja auch. Ne?
Ja gut, ich meine, ein Vermächtnis ist unteilbar. Man kann nicht die guten Kommentare für die Nachwelt erhalten und für die anderen die Taste löschen drücken. Ich muss akzeptieren, dass ich mit meinen Stärken und Schwächen auf Dauer nachlesbar oder zitierbar bin.
Also eine vermeintliche Schwäche, das müssen wir noch klären, aber das würden mir meine Zuhörer natürlich auch nicht verzeihen, die Frage nicht gestellt zu haben. Eine vermeintliche Schwäche, sage ich besonders, sind ja Ihre Englischkenntnisse, über die vortrefflich gelästert wird, die von sogenannten Experten eingeschätzt werden. Auch da mussten Sie natürlich einiges einstecken. Wie sehen Sie das selber? Ich meine, Sie haben in Brüssel viele Jahre lang natürlich international gesprochen.
Ich habe in meinen 9 Jahren auf dem Gymnasium 9 Jahre Latein gelernt, 7 Jahre Französisch und 3 Jahre Englisch. Und habe dann danach Englisch nicht gebraucht. Weder in Beruf noch in Landespolitik. Und kam dann nach Brüssel. Da war doch klar, dass ich in den ersten Wochen ein Problem habe. Hinzu kommt, ich spreche nicht Hochdeutsch, ich spreche Hochschwäbisch. Und mancher macht sich in Berlin oder in Hannover oder in Düsseldorf über den Dialekt der Schwaben lustig.
Egal, aber das, ob auf Englisch oder auf Deutsch.
Piepsegal. Wenn ich auf der Schwäbischen Alb bin, denken die, ich spreche Hochdeutsch. In Berlin denken die, ich spreche Breitschwäbisch. Nein, ich spreche mittendrin irgendwie. Aber ich bin eben Schwabe und das bleibt auch so. Übrigens, wenn Sie einen Spanier Englisch reden hören oder einen Franzosen, die sind viel weniger an der Sprache von Oxford oder Cambridge dann als wir. Nur die Deutsche glauben, wir müssten perfekt sein.
Das sollte meine zweite Frage nämlich sein. Spüren Sie da eigentlich einen Unterschied? Also deshalb ja auch, Sie sind ja 10 Jahre im extrem internationalen Umfeld gewesen und haben sich dort bewegt und mussten sich ja auch sprachlich dort bewegen. Spüren Sie eigentlich einen Unterschied, was jetzt die Anforderungen an Sprache und Dialekt ganz offenbar ja sind zwischen den Deutschen, die Ihnen einen Kommentar geben, oder Franzosen, Spanier und auch Chinesen oder Inder, versteht man ja oft sehr, sehr schlecht, wenn die Englisch sprechen.
Ja, das stimmt. Also ich habe nach einem halben Jahr kein Problem mehr gehabt und in Brüssel wird eben nun mal Englisch als die Arbeitssprache genutzt. Das wird so bleiben, auch wenn das Königreich jetzt draußen ist. Aber ich habe nie erlebt, dass in einer spanischen Zeitung der Katalane wegen seines schlechten Englisches gekritisiert wurde. Wir Deutschen wollen immer Musterknaben sein. Das ist einerseits gut, das bringt auch gewisse Leistungsfähigkeit, Aber dieser Musterknabe und Streber ist irgendwo auch nicht immer ganz sympathisch. Da rate ich uns zu viel, viel mehr Gelassenheit.
Also diese Gelassenheit haben Sie ja auch gezeigt gegenüber einer inzwischen historischen Person in deutscher Geschichte, die damals noch nicht so historisch war und das war auch noch nicht abzusehen. 1988 haben Sie Herrn Kohl dazu geraten, zurückzutreten. Wegen Konzeptlosigkeit.
Ja, wir haben ja 1982 mitgeholfen, für Helmut Kohl den Wahlkampf vor Ort zu machen, zu plakatieren, waren überzeugt von dem Wechsel. Helmut Kohl hatte eigentlich nach der Wiederwahl 1987 kein großes Konzept und die Flugbenzinaffäre, der Streit mit Franz Josef Strauß, all das hat uns genervt. Deswegen haben wir als Jungen um Baden-Württemberg gesagt, es wäre Zeit zu wechseln. Im Nachhinein sage ich, Helmut Kohl hat die deutsche Einheit maßgeblich zu verantworten, im besten Sinne hervorragend gemacht. Deswegen hat eigentlich Helmut Kohl zwei Amtszeiten gehabt. Die Zeit bis zum Fall der Mauer und die Zeit danach. Er hat mir das lange Zeit nicht verziehen, hat immer abschätzig auf Baden-Württemberg geschaut, zumal auch Lothar Späth sein Konkurrent in der CDU war. Aber im höheren Alter, als er dann draußen war, 2001, 2002 und 2003, habe ich ihn mehrfach treffen dürfen. Wir haben uns dann eigentlich versöhnt und ich bin dankbar, dass er mir da bei drei Abendessen im kleinen Kreis seine Zeit geschenkt hat. Und ich habe an Helmut Kohl mittlerweile sehr, sehr gute Erinnerungen.
Das andere, was ich auch wirklich, habe ich gelesen, fand ich sehr gut, was Sie über Donald Trump gesagt haben, weil auch da Sie einer der ganz wenigen sind, die klar Stellung bezogen haben und ihn auch einen Autokraten genannt haben. Was hat das sozusagen in Ihrer eigenen Szene für Sie bewirkt? Sind Sie da kritisiert worden oder bestärkt worden und auch für Ihren Mut gelobt worden, das auszusprechen, was andere möglicherweise nur denken?
Donald Trump ist ein Autokrat. Er verachtet Parlament oder Pressefreiheit oder auch Rechtsstaatlichkeit. Er mag auch die Europäische Union nicht. Er mag Deutschland nicht. Donald Trump ist Donald Trump. Mir haben ein paar gesagt, was soll denn das? Das ist doch anmaßend. Das ist der Präsident der Weltmacht Nummer 1. Andere sagten, endlich mal. Na, ich finde, das Ganze ist ja keine Beleidigung, das ist eine Einschätzung. Wer Demokratie nicht mag und demokratische Strukturen nur eingeschränkt akzeptiert, der ist in der Diktatur, das ist er nicht. Oder Autokrat. Und gerade jetzt nach seiner Abwahl zeigt sich doch als Autokrat. Noch immer respektiert er das klare Wählervotum in den Bundesstaaten nicht. Noch immer macht er alles, um falsche Behauptungen über eine Wahlfälschung zu verbreiten. Ich finde, wer bis zum Wahltag ihn nicht als Autokraten nennen wollte, spätestens jetzt ist er ein lupenreiner Autokrat.
Wir haben jetzt einen großen Rundumschlag gemacht. Wir haben verschiedene Themen angerissen, zu denen Sie also politische Entscheidungen mitgetragen haben, gestaltet haben. Wir haben über Ihre politische Karriere gesprochen. Jetzt kommen wir ganz kurz auf das Thema der Vorträge, weil das interessiert unsere Zuhörer natürlich auch. Was sind Ihre maßgeblichen Themen und was ist die Hauptbotschaft, die Sie, wenn Sie selber die Freiheit hätten, das Thema zu wählen, auf jeden Fall rüberkommen muss?
Es geht um einen Wettbewerb zwischen Werteordnungen. Hier der Westen, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft, Sozialstaat, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, ein Menschenbild. Und dort andere Systeme, eine Partei, keine Freiheit, Überwachungsstaat, aber wirtschaftlich erfolgreich, China. Und in diesem Kampf der Systeme müssen wir Europäer und muss Deutschland als die größte europäische Volkswirtschaft begreifen, dass wir die Lage ernst nehmen müssen, dass wir derzeit eher der Verlierer als der Gewinner sind, dass wir in der digitalen Revolution zurückliegen, dass wir machtpolitisch nicht genügend gut aufgestellt sind. Und deswegen, es geht um die Zukunft Europas. Wir dürfen nicht im Sandwich zwischen den USA, America First, und China uns erdrücken lassen. Und dies dann zu variieren entlang auch der tagesaktuellen Themen, Brexit oder Ungarn und Polen oder Hongkong oder 5G. Und damit im Grunde genommen denen, die mich sprechen wollen oder hören wollen, aufzuzeigen, was auch Ihre Verantwortung sein kann. Als Kammerpräsident, als Geschäftsführer einer mittelständischen Unternehmung, als Sparkassendirektor, als Wissenschaftler. Denen klarzumachen, wir leben in einem knallharten Zeitalter mit allen Chancen, aber sollten die anderen nicht genügend hoch einschätzen, sollten sie hoch einschätzen und sollten unsere Leistung verbessern, um auf Augenhöhe die Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder zu gestalten und unsere Werte des Westens zu erhalten.
Also über den nächsten Karriereschritt, von dem Sie vielleicht selber noch gar nichts wissen, möchte ich trotzdem mit Ihnen sprechen. Es ist dann auch gleichzeitig die Abschlussfrage. Nämlich, Sie haben ja jetzt in den letzten Monaten mehrfach Anstalten gemacht, dass Sie auch in den Bereich Comedy wechseln wollen. Also wenn Sie jetzt fragen dürften oder selber entscheiden dürften, wann und wo Sie Ihre Comedy-Karriere im Fernsehen starten, was ist da die Antwort?
Ich mag die Heute-Show und Herrn Köster. Die sind pfiffig, die verarschen einen, aber mit Florett und nicht mit Säbel. Da mache ich gerne mit. Ansonsten Matthias Richling, Christoph Sonntag, also die Stuttgarter in der deutschen Comedy-Szene, bei denen und mit denen bin ich zu jedem Blödsinn bereit.
Das sagt Günther Oettinger. In der kommenden Ausgabe spreche ich mit Josef Bramel. Er ist Publizist und ausgewiesener USA-Experte, bekannt für seine wirklich schonungslose Analyse der transatlantischen Beziehungen. Wenn Ihnen die heutige Episode gefallen hat und Sie die nächste mit Josef Bramel nicht verpassen wollen, abonnieren Sie doch diesen Podcast. Sie finden Chat Club, den Podcast des London Speaker Bureau, überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch bei Google Podcasts oder Spotify, Deezer oder eben Ihrer Lieblingsplattform. Wenn Sie eine Idee, einen Wunsch, eine Frage, Anmerkung haben, so schicken Sie mir das gerne an podcast@londonspeakerbureau.de. Mein Name ist Roland Festring und wir können uns in 2 Wochen hier in diesem Podcast wiederhören. Bleiben Sie gesund. Bis dahin, tschüss.